Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Montagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Kang Kyung-an kreuz und quer durch Korea, unter anderem über die englische Übersetzung eines wichtigen koreanischen Werks durch niederländische Forscher. Sie hören außerdem die Sportecke, Ausdruck der Woche und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir unsere Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Heute geht es um die Eröffnung der ersten U-Bahn-Linie Koreas. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Präsident Yi kehrt nach NATO-Gipfel und Staatsbesuch in der Mongolei zurück. Regierung und Regierungspartei wollen 3 Megaprojekte zügig durchführen. Staatschefs Nordkoreas und Chinas tauschen Glückwünsche zum Jubiläum des Freundschaftsvertrags aus. Präsident Lee Jae-myung ist nach seiner Teilnahme am NATO-Gipfel in der Türkei und dem Staatsbesuch in der Mongolei zurückgekehrt. Er traf am Samstagabend auf dem Militärflugplatz Seoul in Songnam ein. Während seines Staatsbesuchs in der Mongolei bis Samstag traf Yi mit dem mongolischen Präsidenten Ushnadzin Chürösych zu einem Gipfeltreffen zusammen. Er traf sich auch mit dem Vorsitzenden des mongolischen Parlaments und dem Premierminister. Yi nahm an der Eröffnungsfeier des größten Nationalfestes der Mongolei, Nadam, teil. Mit einem Mittagessen zur Verabschiedung schloss er sein Besuchsprogramm ab. Vor dem Mongolei-Besuch war Yi am 7. und 8. Juli in der türkischen Hauptstadt Ankara, um am NATO-Gipfel teilzunehmen. Beim Forum der Verteidigungsindustrie, einer offiziellen Veranstaltung des NATO-Gipfels, hielt er eine Grundsatzrede. Auch führt er bilaterale Gespräche mit den Staats- und Regierungschefs aus Norwegen, der Ukraine und Rumänien. Regierung und Regierungspartei betrachten die baldige Umsetzung der 3 Megaprojekte und ein von den Regionen angeführtes Wachstum als wichtige Aufgaben für das Wirtschaftswachstum in der 2. Jahreshälfte. Die Regierung hatte Ende Juni die Initiative der 3 Megaprojekte in den Bereichen Halbleiter, Rechenzentren und physische KI präsentiert. Vertreter der Regierung und der Demokratischen Partei kamen am Montag zu einer Beratung über eine Strategie für mehr Wirtschaftswachstum im 2. Halbjahr zusammen. Dabei teilte der für Wirtschaft zuständige Vizepremierminister Kuyon-chol die Absicht mit, die 3 Megaprojekte schnell durchzuführen und die Dynamik für ein Wachstum mit großem Vorsprung zu fördern. Der Fraktionschef der Demokratischen Partei, Han Byung-do, bezeichnete die frühzeitige Realisierung der 3 Megaprojekte, die Schaffung von künftigen Wachstumsmotoren, die Verwirklichung eines von Regionen geprägten Wachstums und die Strukturreform zur Überwindung der Polarisierung als Aufgaben, die nicht aufgeschoben werden können. Han sicherte zu, wichtige Gesetze hierfür, darunter ein Sondergesetz zu Mega-Sonderzonen, bis Ende dieses Jahres in der Nationalversammlung zu behandeln. Die Staatschefs Nordkoreas und Chinas haben zum 65. Jahrestag der Unterzeichnung des bilateralen Vertrags über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfe ihre Entschlossenheit bekräftigt, die strategischen Kooperationsbeziehungen zu stärken. Am Samstag, dem Jahrestag, tauschten Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und Chinas Staatspräsident Xi Jinping Glückwunschbotschaften aus. Laut der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA bezeichnete Kim in seinem Schreiben an Xi den Vertrag als solide rechtliche Grundlage dafür, die Beziehungen der kämpferischen Freundschaft, der Geschlossenheit und der gegenseitig vorteilhaften Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern dauerhaft entwickeln zu können. Xi schätzt in seiner Botschaft an Kim den Vertrag als wichtiges politisches und rechtliches Fundament ein, um die von den Völkern beider Länder durch Blut geschmiedete kämpferische Freundschaft zu festigen. Nordkorea hat gefordert, dass das Konzept der Denuklearisierung zuerst auf die Bestrebungen Japans und Südkoreas nach eigener nuklearer Bewaffnung und auf die Ambitionen der NATO-Mitglieder nach einer nuklearen Konfrontation angewendet werden sollte. Diese Forderung unterbreitete Nordkorea am Samstag. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass die NATO-Mitglieder an den Atomwaffen der USA teilhaben. Die Forderung der USA, Japans und Südkoreas nach der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel, deren Aktualität und realistische Möglichkeit völlig verloren gegangen seien, könne keinerlei Einfluss auf den Status Nordkoreas haben, hieß es. Die Äußerungen werden als Reaktion darauf verstanden, dass beim NATO-Gipfel in der Vorwoche die Bedrohungen durch Nordkorea zur Sprache gebracht wurden und dass die Außenminister Südkoreas, der USA und Japans den Grundsatz der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel bekräftigten. Das südkoreanische Ministerium für Handel, Industrie und Ressourcen hat am Montag eine Dringlichkeitssitzung zur Versorgungssituation bei Rohöl abgehalten. Angesichts der Eskalation im Nahen Osten wurden Durchfahrten von Öltankern überprüft. Der Iran hatte zuvor die erneute Blockade der Straße von Hormus angekündigt und das US-Militär wieder Luftangriffe auf den Iran durchgeführt. Laut der Regierung beträgt das von der einheimischen Raffineriebranche für Juli und August gesicherte Volumen an Rohölimporten mehr als 100% des Vorjahresniveaus. Daher wird erwartet, dass die kurzfristigen Auswirkungen der aktuellen Situation auf die Rohölversorgungslage in Südkorea gering sein würden, so die Regierung. Die Regierung verwies jedoch auf die Möglichkeit, dass die aktuell angespannte Situation über einen längeren Zeitraum andauern würde. Sie will daher ein System zur Echtzeitkommunikation mit der Branche aufbauen, die Situation im Nahen Osten und die Versorgungslage unter die Lupe nehmen und auch nach Wegen zur Sicherung alternativer Lieferungen suchen. Südkorea hat in den ersten 10 Tagen dieses Monats einen neuen Exportrekord verzeichnet. Nach Angaben der Zollbehörde am Montag beliefen sich die Exporte im Zeitraum vom 1. bis 10. Juli nach vorläufigen Schätzungen auf 29,8 Milliarden Dollar. Das sind 10,45 Milliarden Dollar oder 53,9% mehr als im Vorjahreszeitraum. Dies markiert den bisher höchsten Stand in der ersten Dekade eines Juli. Die Halbleiterexporte legten um 193% zum Vorjahr auf ein neues Rekordhoch von 11,2 Milliarden Dollar zu. Ihr Anteil an den Gesamtexporten wuchs um 17,8 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich auf 37,6%. Die Einfuhren kletterten in dem Zeitraum um 17,4% zum Vorjahr auf 23,5 Milliarden Dollar. Die Handelsbilanz wies einen Überschuss von 6,4 Milliarden Dollar auf. Das Plus ist verglichen mit demselben Vormonatszeitraum um etwa 1,1 Milliarden Dollar gestiegen. Die südkoreanische Regierung hat die Schwierigkeiten und Exportbedingungen der einheimischen Stahlindustrie infolge der neuen Stahlschutzmaßnahmen der Europäischen Union unter die Lupe genommen. Nach Angaben des Handels- und Industrieministeriums am Montag besuchte Handelsminister Johan Gu das Stahlwerk von Hyundai Steel in Tangjin in der Provinz Südchungcheong, um mit der Firma über die aktuelle Lage zu sprechen. Vertreter des Ministeriums und des Stahlherstellers sprachen über die detaillierten Betriebsmethoden der neuen EU-Maßnahmen, die Nutzung des Zollkontingents für Südkorea und der gemeinsamen Zollkontingente sowie die Bedingungen für den Export in die EU nach Warenart. Auch die Schwierigkeiten der Branche wurden besprochen. Die neuen Maßnahmen der EU zum Schutz ihrer Stahlindustrie traten am 1. Juli in Kraft. Dazu zählen die Reduzierung der zollfreien Importmenge um 46% und ein 50-prozentiger Zollsatz für die darüber hinausgehende Importmenge. Die südkoreanische Regierung hat in den Verhandlungen mit der EU ein neues Zollkontingent für einheimische Stahlerzeugnisse von 2,073 Millionen Tonnen ausgehandelt. Dies sind 19,7% weniger als das vorherige Kontingent. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer. Und nun die Vorschau für diese Woche. Am Montag hören Sie unsere Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Es geht um die Eröffnung der ersten U-Bahn-Linie Koreas. Am Dienstag stellen wir in Literatur zum Hören Hausnummer 213 von Kim Kwang-sik vor. Am Mittwoch beleuchten wir in Schritte zur Wiedervereinigung Ri Chun-hee, Nordkoreas ikonische Nachrichtensprecherin. Am Donnerstag geht es in Musik verbindet um den Verfassungstag und den Hofmusiker Lee Byung-song aus der späten Joseon-Zeit. Am Freitag bringen wir die Hörerecke und insofern so nah ein Gespräch mit der Regisseurin der Vertical Short-Serie Between the Beats, Tatjana Wenig. Am Samstag und Sonntag hören Sie unterwegs mit Musik. Gute Unterhaltung mit den Programmen von KBS World Radio.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, Kang Kyung-ha heißt Sie herzlich willkommen zu Kreuzung quer durch Korea. In der heutigen Ausgabe berichten wir als erstes darüber, dass Samguk-yusa, eine der wichtigsten historischen Quellen des antiken Korea, von Wissenschaftlern aus den Niederlanden erstmals vollständig übersetzt und mit genauen Kommentaren und Anmerkungen versehen wurde. Im Anschluss hören Sie die Meldungen vom Sport. Weiter geht es um eine Tanzaufführung, in der der tragische Tod einer Heiratsmigrantin durch den traditionellen koreanischen Tanz Salpuri und die moderne japanische Tanzform Puto ausgedrückt wird. Die Performance kommt demnächst in Berlin auf die Bühne. Zum Schluss hören Sie den Ausdruck der Woche. Zuerst aber etwas Musik, hören Sie Run to You gesungen von DJ DOC. Erstmals wurde Samguk-Yoza, ein Werk, das die historische und kulturelle Identität Koreas maßgeblich geprägt hat, vollständig ins Englische übersetzt und mit ausführlichen Kommentaren veröffentlicht. Koreanistik-Experten in Europa zufolge wurde vom Verlag der Universität Hawaii, das um 1280 von dem buddhistischen Mönch Ilyon zusammengestellte Samguk-Yoza, erstmals in englischer Übersetzung mit ausführlichen Kommentaren unter dem Titel Vestige of the Three Kingdoms of Ancient Korea herausgegeben. Bisher gab es für ausländische Leser nur die von dem Anglisten und Übersetzer Ha Tae-hung im Jahr 1972 herausgegebene englische Version des Werks. Es ist jedoch das erste Mal, dass eine Übersetzung des vollständigen Werks mit detaillierten Anmerkungen und Kommentaren versehen herausgekommen ist. Samguk-Yoza ist eine der wichtigsten Quellen für die frühe Geschichte und Mythologie Koreas. Das Werk behandelt die Geschichte der drei antiken Königreiche Baekje, Goguryeo und Silla. Im Gegensatz zur eher nüchternen Geschichtschronik Samguk-Sagi enthält es zahlreiche Legenden und Mythen, Volksmärchen und buddhistische Erzählungen. Auch sind vielfältige Erzählungen über das Alltagsleben, die Bräuche und die geistige Welt der Menschen im alten Korea enthalten. Mit der Veröffentlichung der englischen Ausgabe dieses bedeutenden klassischen Werks wird erwartet, dass das Verständnis ausländischer Leser für die koreanische Geschichte und Kultur vertieft und der Koreanistik zugleich neue Perspektiven eröffnet werden. Das Buch wurde unter Mitwirkung und nach fachlicher Begutachtung internationaler Korea-Experten veröffentlicht. Drei Koreanistinnen der Universität Leiden in den Niederlanden, die Schüler und Lehrer sind, haben hartnäckig über 60 Jahre lang an der Übersetzung gearbeitet. Die Universität Leiden war die erste Hochschule in Westeuropa, an der ein Institut für Koreanistik eingerichtet wurde. Sie gilt als Wegbereiterin der Koreanistik in Europa. Fritz Voss, Pionier der europäischen Koreanistik, widmete sein Lebenswerk der ersten Rohübersetzung. Diese wurde schließlich von seinem Schüler, dem emeritierten Professor Baldwin Wallrafen, und dessen Schüler Professor Remco Breuker vollendet. Nach einer sorgfältigen Überprüfung des Originaltextes sowie der Auswertung zahlreicher koreanischer und englischer Übersetzungen aus dem In- und Ausland und einer Vielzahl wissenschaftlicher Studien versahen sie das Werk mit zahlreichen Anmerkungen. Der heute verstorbene Professor Fritz Voss, der ehemalige Präsident der Europäischen Koreanistikgesellschaft Professor Baldwin Wallrafen und Professor Breuker, der sich intensiv der Forschung der mittelalterlichen Geschichte Koreas widmet, zählen zu den Wissenschaftlern, die in der europäischen Koreanistik Herausragendes geleistet haben. Es ist anzunehmen, dass Professor Voss durch die Veröffentlichung einer wissenschaftlichen Arbeit zu Samguk-Yoza in einer deutschen Fachzeitschrift zu Ostasien im Jahr 1954 damit vertraut wurde. 1960 verbrachte er sein Sabbatjahr in Korea und beschäftigte sich intensiv mit der Sammlung und der Forschung dieses Werks. Dies sei der Anlass dafür gewesen, dass er sich seitdem sein restliches Leben der Übersetzung von Samguk-Yoza und Bearbeitung von Anmerkungen widmete. Zu seiner Zeit war es jedoch nicht einfach, an Material heranzukommen, und die Forschung hatte ihre Grenzen. Er verstarb, bevor er die vollständige Übersetzung fertigstellen und mit Anmerkungen versehen konnte. Zurück ließ er lediglich eine unvollständige Rohübersetzung mit zahlreichen Lücken. Im Jahr 2000 vor seinem Tod übertrug er seinem Schüler Professor Wallrafen die Aufgabe, sein Lebenswerk zu vollenden. Dessen Schüler Professor Breuker schloss sich dem Projekt an. Mit seinem Beitritt gewann die vollständige Übersetzung des Samguk-Yoza das von drei Generationen miteinander verbundene Korea-Wissenschaftler getragen wurde, deutlich an Dynamik. Professor Remco Breuker sagte gegenüber Yonhap News: Wir dachten zu Beginn, dass wir die vollständige Übersetzung und Arbeit an den Anmerkungen in etwa 3 Jahren abschließen könnten, da Professor Voss 90% der Übersetzungsarbeit abgeschlossen hatte. Wir hatten jedoch falsch gedacht. Da seit der Rohübersetzung viel Zeit vergangen war, mussten wir die Ergebnisse der Forschung, die sich in der Zwischenzeit ergeben hatten, berücksichtigen und auch Fehler korrigieren. Es sei nicht einfach gewesen, die Übersetzung mit Fußnoten zu versehen. Da sowohl Professor Weilraven als auch Professor Breuker neben ihren Lehr- und Forschungsaufgaben an der Uni nur in ihrer Freizeit an der Übersetzung von Samgong Yusa arbeiten konnten, dauerte es 16 Jahre bis zur Fertigstellung und Veröffentlichung der vollständigen Übersetzung. Professor Breuker sagte, es sei für ihn persönlich bedeutungsvoll und er sei erfreut, eine Übersetzung, die sein Lehrer begonnen hat, zu vollenden. Vor der Veröffentlichung habe er etwa 6 Jahre jeden Mittwoch etwa 4 Stunden mit Professor Weilraven am Telefon diskutiert und mit ihm Überlegungen zu Verfeinerungen angestellt. Dank dessen sei ihnen etwas gelungen, das anfangs unmöglich erschien. Er meinte weiter, die koreanische Kultur stehe derzeit weltweit im Mittelpunkt des Interesses. Viele Menschen sei jedoch nach wie vor nicht bewusst, dass Korea ebenso wie China oder Japan über eine eigenständige Kultur und eine lange jahrtausendealte Geschichte verfüge. Er hoffe, dass dieses Buch dazu beiträgt, den Lesern vor Augen zu führen, dass Korea auf eine reiche und vielfältige Vergangenheit zurückblickt und seine eigene Geschichte und Kultur über Jahrtausende hinweg bewahrt und weiterentwickelt hat. Hören Sie nun die Meldungen vom Sport. Mit dabei ist Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
Für den koreanischen Baseballspieler Ko Woo-seok hat sich nach langem Warten ein Traum erfüllt. Er gab sein lang ersehntes Debüt in der Big League bzw. der amerikanischen Major League in der Uniform der Minnesota Twins. Er ist damit der bisher 30. Major League-Spieler aus Korea geworden. Ko Woo-seok wurde am 10. Juli im Heimspiel gegen Cleveland Guardians bei einem Rückstand von 2-4 im 9. Inning eingesetzt.
Der erste Schritt war erfolgreich. Gegen den Schlagmann Daniel Schneemann provozierte er mit einem scharf absinkenden Ball einen Vorteil für sein Team. Anschließend musste jedoch gegen den nachfolgenden Schlagmann Patrick Bailey einen Home Run hinnehmen. Ko Woo-seok ließ sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Mit dem nächsten Schlagmann, Stephen Kwan, liefert er sich ein Duell über 10 Würfe und schickt ihn schließlich mit einem schnellen Wurf, der zu einem verpassten Schlag führte, zurück auf die Bank. Auch das Duell mit Travis Belzana beendete erfolgreich. Die Minnesota Twins verloren das Spiel aber mit 2-5.
Ko Woo-seok wurde am 6. Juni von seinem Team Detroit Tigers an die Minnesota Twins verkauft. Nachdem die Minnesota Twins Cody Lawson am 8. Juli zu ihrem AAA-Team zurückgeschickt und so einen Platz für Ko Woo-seok geschaffen hatten, wurde dieser 2 Tage später in den Kader der Major League berufen. Kommen wir nun zur nächsten Meldung. Nach Paolo Bento soll jetzt auch der ehemalige Trainer von Jeonbuk Hyundai, Gospo Yeh, Interesse am Amt des nächsten Cheftrainers der südkoreanischen Fußballnationalmannschaft bekundet haben. Gospo Yeh führte Jeonbuk Hyundai in der vergangenen Saison zum Gewinn der K-League 1 und des Korea Cups und damit zum nationalen Double.
Wie aus Fußballkreisen verlautete, soll der Trainer aus Uruguay seine Bereitschaft signalisiert haben, sich um den kürzlich vakant gewordenen Posten des südkoreanischen Nationaltrainers zu bewerben. Er soll seine Absicht gezeigt haben, die vom koreanischen Fußballverband festgelegten rechtmäßigen Schritte, wie beispielsweise das Bewerbungsgespräch, zu befolgen. Boyets Stärke sind seine Erfahrungen mit dem koreanischen Fußball. Er war 2025 Trainer der K-League-Mannschaft Jeonbuk Hyundai und gewann die K-League-Meisterschaft und den Korea Cup. Nachdem er Stationen bei Brighton & Hove Albion, dem AFC Sunderland, AEK Athen, Real Betis, Girondins Bordeaux und der griechischen Nationalmannschaft durchlaufen hatte, zählte er mit seiner internationalen Erfahrung bereits vor der Verpflichtung von Hong Myung-bo zu den aussichtsreichsten Kandidaten für das Amt des südkoreanischen Nationaltrainers.
Es gab aber auch schon negative Erfahrungen im koreanischen Fußball. Im Oktober letzten Jahres veröffentlichte er in sozialen Medien einen kritischen Beitrag zu einer Schiedsrichterentscheidung in einem Spiel gegen Jeju United und wurde vom Verband wegen einer Regelverletzung mit einer Geldstrafe von 3 Millionen Won belegt. Wegen der Unruhe abseits des Spielfelds verließ er Hyeonbuk Hyundai schließlich nach nur einem Jahr. Anschließend übernahm er den saudi-arabischen Erstligisten Al-Hilali, musste den Verein jedoch bereits nach 7 Spielen wieder verlassen.
Der Grund, weshalb er zurück nach Korea will, ist sein Glaube, dass er das Vertrauen der Fans wiederherstellen, junge Spieler fördern und die Mannschaft grundlegend verändern kann. Laut dem Fußballverband gibt es noch keinen favorisierten Kandidaten. Ein Vertreter des Fußballverbands sagte zurückhaltend, der technische Ausschuss habe am 3. Juli seine erste Sitzung abgehalten und mit der Suche nach einem Nachfolger begonnen. Derzeit befinde man sich jedoch noch in der Anfangsphase der Kandidatenauswahl. Dass sich bereits ein bestimmter Kandidat als Favorit herauskristallisiert hat, sei nicht zutreffend.
Und dies ist die letzte Meldung für heute. Koreas Golfhoffnung Kim Soo-young hat seine lange Durststrecke beendet und den Titel bei den Genesis Scottish Open auf der PGA Tour gewonnen.
Kim Soo-young zeigt am 13. Juli in der Finalrunde des Turniers im schottischen North Berwick eine hervorragende Leistung. In der 4. Runde blieb er bogeyfrei und spielte 6 Birdies. Mit einem Gesamtergebnis von 17 unter Par bei 263 Schlägen setzte er sich mit 2 Schlägen Vorsprung gegen den australisch-koreanischen Spieler Lee Min-woo durch und sicherte sich den Turniersieg.
Kim gewann im Jahr 2022 auf der PGA Tour beim Wyndham Championship mit nur 20 Jahren seinen ersten Titel und überraschte die Golfwelt. Er war damit der erste PGA Tour-Sieger, der in den 2000er Jahren geboren wurde und der jüngste Gewinner in der Geschichte der Wyndham Championship. Nach dem Gewinn der Shriners Children's Open im Oktober 2023 geriet er aber in eine Formkrise und blieb 33 Monate lang erfolglos. Mit seinem Sieg bei den Genesis Scottish Open hat er einen weiteren Titel geholt. Im Alter von 24 Jahren hat er nun auf der PGA Tour 4 Siege auf dem Konto und ein Preisgeld von 1,62 Millionen Dollar gewonnen.
Durch seinen Triumph sicherte sich der Koreaner zudem einen Startplatz beim Masters Tournament im kommenden Jahr. Mit 500 gewonnenen FedEx-Punkten auf der PGA Tour kletterte er auf Platz 32 im Ranking. Nach seinem Sieg flossen bei Kim die Tränen. Er sagt, er habe in den vergangenen Jahren eine schwere Zeit durchlaufen. Er habe viele bittere Niederlagen hinnehmen müssen. Er arbeite weiterhin daran, sich zu verbessern und lerne jeden Tag dazu.
Yoo Hae-ran hat auf der LPGA Tour 2 Major-Turniere in Folge gewonnen und die Geburt einer neuen Major-Königin angekündigt. Die Südkoreanerin triumphierte am 12. Juli bei der Amundi Evian Championship, dem 4. Major-Turnier der Saison. Bei dem Turnier im französischen Evian-les-Bains bezwang sie im Stechen die Kanadierin Brooke Henderson nach einem packenden Duell und sicherte sich den Titel.
Letzten Monat hatte sie das 3. Major-Turnier KPMG Women's PGA Championship gewonnen und nach nur 2 Wochen einen weiteren Major-Turnier-Pokal entgegengenommen. Es ist das erste Mal seit 7 Jahren, dass eine koreanische Golferin in einer Saison mehr als 2 Titel bei einem Major-Turnier holte. Zuletzt gelang dies Ko Jin-young im Jahr 2019. Sie gewann damals die Turniere Elna Inspiration und Evian Championship.
Das waren die Sportmeldungen für diese Woche.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Der koreanische Tanz Haipuri und der japanische Tanz Puto begegnen sich auf der Bühne in Berlin, um die Seele einer Migrantin, die fern von ihrer Heimat in einem fremden Land einen tragischen Tod gestorben ist, zu trösten. Haipuri ist ein traditioneller koreanischer Tanz, der früher bei Ritualen aufgeführt wurde, um negative Energie zu vertreiben und Frieden für die Seele eines Verstorbenen zu schaffen. Heute hat er sich zu einer eigenständigen Kunstform entwickelt. Puto ist eine moderne japanische Tanzform, deren Eigenschaft langsame und kontrollierte Bewegungen sind. Die weltbekannte Choreografin für Puto, Yuko Kaseki, und die interdisziplinäre Künstlerin Park Kyung-ju haben gemeinsam ein Tanzprojekt mit dem Titel Pseudo-archäologische Übersetzung – Fallstudie Berlin inszeniert. Diese Tanzaufführung kommt am 19. Juli in den Uferstudios für zeitgenössischen Tanz in Berlin auf die Bühne. Die Produktion ist ein offizieller Beitrag des zweiten internationalen koreanisch-deutschen Tanzfestivals und befindet sich derzeit noch in der Entwicklungsphase als Work in Progress. Die Geschichte basiert auf den Aufzeichnungen eines Tagebuchs der vietnamesischen Heiratsmigrantin Son Tan Lan, die 2008 einen koreanischen Mann heiratete und nach Korea kam. 26 Tage nach ihrer Einreise kam sie aber durch einen Sturz ums Leben. Die Tänzerinnen und Tänzer übertragen ihre schriftlich überlieferten Aufzeichnungen durch ihre eigenen Körper- und persönlichen Lebenserfahrungen in eine neue tänzerische Sprache. Im Mittelpunkt steht der traditionelle koreanische Tanz Halpuri. Der rituelle Tanz, der den Schmerz der Verstorbenen löst und ihrer Seele gedenkt, begegnet dem japanischen Avantgarde-Tanz Butoh und bringt eine neue Sprache hervor. Ein weiteres Merkmal der Tanzaufführung ist die interaktive Bühne. Ein Echtzeitsystem, das auf einer Kamera basiert, erfasst die Bewegungen der Tänzer als Daten und verwandelt sie in Film und Klang. Das Projekt schafft eine Bühne, auf der Kunst und Technologie in einem organischen Zusammenspiel miteinander interagieren. Zudem wird der unveröffentlichte Live-Tanzfilm Return, der 2018 am Unfallort zum 9. Todestag der Verstorbenen aufgenommen wurde, im Wechsel mit der Echtzeit-Performance auf der Bühne gezeigt. Auch die Darsteller wecken Interesse. Das in Berlin ansässige Tanzensemble Uri Moyongdan präsentiert den Saipuri-Tanz und die Sängerin Park Moi-Toksun tritt als Solistin auf. Uri Moyongdan wurde von Krankenschwestern, die in den 1960er bis 70er Jahren nach Deutschland entsandt wurden, gegründet und ist seit 23 Jahren aktiv. Darüber hinaus wirken auch in Berlin lebende und arbeitende Künstlerinnen mit Migrationshintergrund aus verschiedenen Ländern mit, darunter die indische klassische Tänzerin Apurva Mohan und die brasilianische Kultur- und Kunsttherapeutin Adriana Maria de Santos. Ihre Teilnahme unterstreicht den Gedanken der Solidarität. Produziert wird die Vorstellung von der multikulturellen Theatergruppe Sellert und der Berliner Künstlergruppe Wobo. Diese sagen, dass die Performance ein experimenteller Kunstraum werde, in dem sich die nicht-europäische Kultur und Sprache mit den europäischen Zuschauern auf derselben Ebene begegnen. Nach der Berliner Präsentation soll das Werk weiter verfeinert werden, bevor im April nächsten Jahres in der philippinischen Stadt Marikina die Weltpremiere stattfinden soll.
Ausdruck der Woche. Es ist schon wieder Zeit für unsere Montagsrubrik Ausdruck der Woche. Dieser Beitrag wird von einer KI-erzeugten Stimme gesprochen. Auch in dieser Woche stellen wir Ihnen wieder einen nützlichen Ausdruck aus dem koreanischen Alltag vor. Wie immer kurz erklärt und leicht verständlich, sodass Sie ihn direkt anwenden können. Habt ihr gewusst, dass es im Koreanischen Wörter gibt, die ursprünglich aus dem Deutschen stammen? Eines davon ist Alba. Alba ist die Kurzform von Adebeite, also der koreanischen Aussprache des deutschen Wortes Arbeit. Während Arbeit im Deutschen ganz allgemein Beruf oder Erwerbstätigkeit bedeutet, hat sich die Bedeutung im Koreanischen etwas verändert. Heute versteht man unter Alba vor allem einen Teilzeitjob, einen Nebenjob oder eine befristete Tätigkeit. Besonders Schülerinnen und Schüler, Studierende oder Menschen, die sich etwas dazu verdienen möchten, sprechen oft davon, dass sie Alba machen. Mit der Zeit hat das Wort aber noch eine weitere Bedeutung bekommen. Im Internet bezeichnet Alba inzwischen auch bezahlte Tätigkeiten, bei denen Menschen Kommentare schreiben oder Bewertungen veröffentlichen, um Meinungen zu beeinflussen oder Produkte zu bewerben. Solche Tätigkeiten nennt man zum Beispiel Tätkel-Alba, also Kommentar-Alba, oder Review-Alba. Ein deutsches Wort, das in Korea eine ganz eigene Entwicklung genommen hat. Vielleicht entdeckt ihr ja noch weitere deutsche Wörter, die im Koreanischen bis heute weiterleben. Weitere Inhalte zu dieser Rubrik finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal. Suchen Sie einfach nach @kbsgerman. Wir hoffen, Ihnen hat unser Ausdruck gefallen und dass Sie sich schon auf die nächste Folge von Ausdruck der Woche freuen.
Das war's für heute in Kreuz und Quer durch Korea. Weinstein singt Wiedergeburt und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. 태어난 것 같아요 내 모든 게 다 달라졌어요 그대 만난 후로 난 새 사람이 됐어요 우리 어머니가 제일 놀라요
Koreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lotje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie On the Way to the Airport, zu Deutsch auf dem Weg zum Flughafen, aus dem Jahr 2016 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 어떻게 생각해? 어떻게 생각해? Heißt auf Deutsch so viel wie Was denkst du? Oder Wie findest du das? Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie On the Way to the Airport einmal an. Sung Mi-jin holt sich hier bei ihrer Freundin Choi Sua Rat zu Männerproblemen.
Yojum 나한테 둘러보는 남자가 있어. 유부남이야. 어떻게 생각해? 간토.
An einer Stelle sagt Mi-jin hier, 어떻게 생각해? Was denkst du?
어떻게 생각해?
어떻게 생각해?
어떻게 생각해?
Mit 어떻게 생각해 kann man zum einen sein Gegenüber um dessen Meinung oder Urteil bitten. 이 책에 대해서 어떻게 생각해? 난 좋았어. Wie findest du dieses Buch? Mir hat es gefallen. Hier noch ein Beispiel. 저 사람이 너한테 관심 있대. 넌 어떻게 생각해? 나도 관심 있어. Er interessiert sich für dich. Wie findest du ihn? Ich habe auch Interesse. Hören Sie das einmal als Beispielkonversation.
저 사람이 너한테 관심 있대. 넌 어떻게 생각해?
나도 관심 있어.
저 사람이 너한테 관심 있대. 넌 어떻게 생각해?
나도 관심 있어. 저 사람이 너한테 관심 있대. 넌 어떻게 생각해?
나도 관심이 있어.
저 사람이 너한테 관심 있대. 넌 어떻게 생각해?
나도 관심이 있어.
Zum anderen kann man damit um Rat fragen, was man als nächstes tun soll. 난 이직하려고 하는데 어떻게 생각해? 한번 도전해봐. Ich überlege, den Job zu wechseln. Was denkst du? Du solltest es versuchen. Hier noch ein Beispiel. 내가 먼저 사과할까? 어떻게 생각해? 너 마음 편한 대로 해. Soll ich mich zuerst entschuldigen? Was denkst du? Mach, wie es für dich richtig ist. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
내가 먼저 사과할까? 어떻게 생각해?
너 마음 편한 대로 해.
내가 먼저 사과할까? 어떻게 생각해?
너 마음 편한 대로 해. 내가 먼저 사과할까? 어떻게 생각해?
너 마음 편한 대로 해.
내가 먼저 사과할까? 어떻게 생각해?
너 마음 편한 대로 해.
'Das war's von Alterskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 어떻게 생각해 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
KBS World Radio Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Willkommen zur KBS World Radio Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Anhand von prägenden Ereignissen der vergangenen 8 Jahrzehnte verfolgen wir die Entwicklung Koreas seit seiner Befreiung im Jahr 1945 und seinen Aufstieg zu einer der einflussreichsten Nationen der Welt. Die heutige 16. Folge widmet sich der ersten U-Bahn-Linie des Landes. August 1974, Eröffnung der ersten Linie der Seouler U-Bahn. Die Koreaner waren überwältigt von dieser neuen unterirdischen Schnellbahnlinie.
Ich erinnere mich, dass ich am 15. August 1974, dem Eröffnungstag, mit meiner Mutter, meinem Bruder und meiner Großmutter mit der U-Bahn gefahren bin. Es war unglaublich. Es war wie in einem Science-Fiction-Film mit automatischen Türen, die sich öffneten und Menschen, die hineinströmten. Ich konnte es kaum glauben, dass es real war. Es war einfach erstaunlich, diesen langen Zug voller Menschen zu sehen, der sich so schnell unterirdisch bewegt.
Die U-Bahn revolutionierte den öffentlichen Nahverkehr des Landes.
지하철이 당시의 경제적인 성장 또 과학적인 발전을
Die U-Bahn symbolisierte damals eine neue Lebensweise und zeigte, wie sehr Korea wirtschaftlich und technologisch gewachsen war.
Die U-Bahn war mehr als nur ein neues Verkehrsmittel. Sie hob Seoul in seiner Infrastruktur auf das Niveau globaler Megastädte. Laut der Volkszählung hatte Seoul im Jahr 1960 etwa 2,44 Millionen Einwohner. 1970 war die Zahl bereits auf 5,52 Millionen gestiegen. Der Babyboom nach dem Krieg trieb das Bevölkerungswachstum nach oben und die rasante Urbanisierung führte dazu, dass viele Menschen vom Land nach Seoul zogen. Damals war der Bus das am häufigsten genutzte Verkehrsmittel, doch es gab nicht genug Fahrzeuge für den Berufsverkehr und Verkehrsstaus waren an der Tagesordnung. Korea brauchte ein System, das mehr Menschen schneller befördern konnte. Professor Oh Tae-yeon von der Songkyunkwan-Universität, Historiker, und Professor Chong Il-bung von der Halle-Universität, Experte für Bahnbetriebssysteme, erklären, warum Korea die U-Bahn als neues Verkehrsmittel wählte.
Es gab nicht genug oberirdische Verkehrsmittel, um den Bedarf zu decken, und so wurde die U-Bahn als neue Option ins Spiel gebracht. Früher war sie wegen hoher Kosten und fehlender Technologie keine Option gewesen. Aber in den 1970er Jahren hatte Korea genug Kapital und technologisches Know-how angesammelt, um ein U-Bahn-System zu bauen. Der Verkehr war so überlastet, dass er die wirtschaftliche Entwicklung bedrohte. Regierung und Experten untersuchten erfolgreiche U-Bahn-Systeme in New York, Tokio und großen europäischen Städten und kamen zu dem Schluss, dass die U-Bahn die Lösung für Seouls Verkehrsprobleme war.
Der Bau der Linie 1 begann 1971 und wurde drei Jahre später abgeschlossen. Am 15. August 1974 wurde die Linie eröffnet. Der Zug fuhr die 10,31 Kilometer lange Strecke von Cheongyang-ni zum Seouler Hauptbahnhof in nur 18 Minuten. Professor Jong Il-bung beschreibt die Reaktion der Bürger.
Die Erwartungen an die Linie 1 waren extrem hoch. Am ersten Tag fuhren 430.000 Menschen mit ihr, mehr als doppelt so viele wie prognostiziert. Die Warteschlangen am Hauptbahnhof und am Rathaus reichten weit aus den Gebäuden hinaus und am Wochenende waren die Züge mit Familien überfüllt, die das neue Verkehrssystem erleben wollten.
Die Linie 1 wurde auch Jongno-Linie genannt, da sie entlang der großen Verkehrsstraße Jongno verlief. Sie verband die elektrifizierten Bahnlinien von Cheongyang-ni nach Songbuk sowie vom Seouler Hauptbahnhof nach Incheon und Suwon. Professor Oh erklärt.
Zeitgleich mit dem U-Bahn-Bau wurden auch die oberirdischen Bahnlinien nach Incheon und Suwon elektrifiziert. So konnten Menschen mit der U-Bahn bis nach Incheon und Suwon fahren. Die unterirdische Linie selbst reichte nur vom Hauptbahnhof bis nach Cheongyang-ni, aber sie half, das Schienennetz der Hauptstadt über Seoul hinaus zu
erweitern.
Die Linie 1 verkürzte die Fahrzeit zu Zielen im 45-Kilometer-Umkreis auf unter 90 Minuten. Die U-Bahn-Ära Koreas begann.
Die U-Bahn veränderte den Nahverkehr Seouls und des Umlands grundlegend. Möglich wurden nun Massenverkehr und Pünktlichkeit, weshalb man zu Recht von einer Verkehrsrevolution sprach.
Die U-Bahn löste das Problem überlasteter Busnetze und ermöglichte durch schnelle Verbindungen die Trennung von Wohn- und Arbeitsort. Die wichtigsten Folgen waren die Ausdehnung der Stadt und die Entstehung von
Satellitenstädten.
Bei der Konstruktion der U-Bahn konnte Korea Tiefbau und Architektur bereits selbst übernehmen. Für Zug- und Signaltechnik aber war man noch auf Japan angewiesen. Doch das änderte sich bald. Professor Zhang.
전동차를 국산화했다는 것도 최초의 77년도 국산화는
1977 wurden erstmals in Korea hergestellte Züge eingesetzt. Zwar war die Technologie nicht 100% im Inland produziert worden, aber das Ziel der technologischen Unabhängigkeit war nur 3 Jahre nach der Eröffnung der ersten U-Bahn bereits in greifbarer Nähe. Diese Errungenschaft bildete die Grundlage für den Bau weiterer U-Bahn-Linien und für das Wachstum der Eisenbahnindustrie.
...1984 wurden Teilabschnitte der Linie 2 eröffnet. Im Oktober 1985 dann die gesamte Strecke. Die Linie 2 verlief als Ringlinie mit 48,8 Kilometern um Seoul herum und verband Nord- und Südseite des Han. Professor Zhang und Professor Oh erläutern.
2호선을 순환선으로 계획한 이유는 여러 가지가 있는데요.
Das Konzept der Linie 2 hatte vor allem 2 Gründe. Zum einen sollte die Ringlinie Hauptgebiete der Stadt verbinden und den Verkehr aus dem Zentrum abziehen. Außerdem war nun der Umstieg auf strahlenförmig verlaufende Linien möglich. So wurde Linie 2 zur zentralen Achse des
Solarverkehrssystems. 순환선은 결국 강남을 정말 제대로 개발할 수 있게 하는
Die Ringlinie war die Grundlage für den Boom südlich des Han. Sie machte Gangnam zum Herzen der Stadtentwicklung von Seoul.
정말 가장 중심으로서 발전할 수 있는 하나의 기본 틀을 마련하게 됐다고 할 수 있겠고요.
Bald darauf wurden die Linien 3 und 4 eröffnet. Mit 116,5 Kilometern Netzlänge hatte Seoul nun bereits das 7. größte U-Bahn-System der Welt. Dann kam Linie 5 hinzu, die Seoul horizontal durchquert, gefolgt von Linie 6, die in Ost-West-Richtung durch das Gebiet nördlich des Han-Flusses verläuft, sowie Linie 7, die sich von der Station Onsu in Seoul bis zur Station Jangam in Ejongbu in der Provinz Gyeonggi-do erstreckt. 1996 wurde Linie 8 mit Endpunkt an der Station Moran in Songnam in der Provinz Gyeonggi-do in Betrieb genommen und 2009 folgte Linie 9, die durch das Gebiet südlich des Han-Flusses führt. Heute betreiben alle großen Städte in Korea, Busan, Daegu, Incheon, Gwangju und Daejeon, eigene U-Bahn-Systeme, mit Ausnahme von Ulsan. Professor Jong Il-bong erläutert.
Die U-Bahn-Infrastruktur Koreas kann ohne Übertreibung als die beste der Welt bezeichnet werden. Sicherheitseinrichtungen wie Bahnsteigtüren und intelligente Überwachungskameras sind erstklassig und hochmoderne IT-Technologien ermöglichen die Nutzung von Fahrkarten mit Chip, Echtzeitinformationen zur Zugankunft sowie Prognosen zur Fahrgastdichte. Auch benutzerfreundliche Einrichtungen wie barrierefreie Anlagen, Aufzüge und Rolltreppen werden hochgeschätzt. Die U-Bahn in Seoul ist sehr komfortabel. Alles ist auch auf Englisch ausgeschildert. Wirklich super. Sehr sauber, kontaktloses Bezahlen, mehr Linien als in Deutschland und man kommt überall hin.
U-Bahn-Stationen sind im Allgemeinen lediglich Orte, an denen Menschen ein- und aussteigen. Für Koreaner aber sind sie mehr als das. Sie sind Treffpunkte, die eine Menge Service bieten. Es gibt U-Bahn-Stationen, die mit Gemeinschaftsbüros und allgemein nutzbaren Gepäckfächern ausgestattet sind. Beliebt ist auch eine Station, wo man zwischendurch Sport treiben kann, mit Umkleideraum und Schminkbereich. U-Bahn-Stationen dienen außerdem als Veranstaltungsort für Ausstellungen und Aufführungen und bieten den Bürgern Spaß und Unterhaltung. Unterdessen begann Korea in den 1990er Jahren damit, seine U-Bahn-Bautechnologie ins Ausland zu exportieren. 2007 beriet Korea Malaysia bei einem Modernisierungsprojekt für Elektrozüge und weitete seine internationale Präsenz auf Bereiche wie Schienenbau und Design, Systemberatung und Machbarkeitsstudien aus. Professor Jong Il-bong erklärt mehr über den Export des koreanischen U-Bahn-Systems.
지하철을 수출한다는 것은 단순히 전동차의 수출만 의미하지 않습니다.
Beim Export von U-Bahnen geht es nicht nur um Züge, sondern um den Export eines integrierten Systems. Korea ist in der Lage, ein vollständiges U-Bahn-Gesamtpaket zu verkaufen, einschließlich Bahnsteigsystemen wie Signal- und Steuerungstechnik, Bahnsteigtüren und IT-gestützten Verkehrsmanagementsystemen. Korea hat etwa 53.000 Züge in rund 40 Länder weltweit verkauft, darunter die Vereinigten Staaten, Hongkong und Kanada. Solche Erfolge zeigen, dass das koreanische U-Bahn-Betriebsmodell und seine Technologie zu den besten der Welt zählen.
이런 성과는 한국형 지하철 운영 모델과 기술력이 세계 최고 수준이라는 것을 의미하기도 합니다.
Das U-Bahn-System von Seoul, das 1974 mit 9 Stationen auf Linie 1 begann, umfasst heute insgesamt 9 U-Bahn-Linien, ist das meistgenutzte Verkehrsmittel in Seoul und Umgebung und hat sich zudem zu einer repräsentativen Exportmarke Koreas entwickelt. Sie hörten den 16. Teil der KBS World Radio Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Jan Dirks.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.